Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 14. Mai 2008 ist Werner Levin. Immer am ersten Donnerstag und Mittwochs Mitte des Monats für Sie die Esperanto-Welle über MB Radiotreff 88,0. Liebe Hörerinnen und Hörer in Neubrandenburg und Umgebung, wir begrüßen Sie recht herzlich auf MB Radio Treff 88,0 zu unserer Mittwochsendung Mitte des Monats Esperanto-Welle. Wir, das ist die Redaktionsgruppe Esperanto vom Esperanto-Verein Neubrandenburg, und wir haben heute ein Thema, wir begrüßen heute erstmal einen Gast bei uns, das ist Herr Modrai. Herr Modrai hat ein kleines Buch geschrieben, und aus welchem Grund wir heute darüber sprechen wollen, das sagt uns mal Werner.
Ja, es war vor einiger Zeit, da war eine Veranstaltung im Begegnungszentrum der Michaelisgemeinde des Vogelviertels und Datzeberg, und da ging es um die, ja, wie soll ich sagen, um die Nazi-Zeit, die eigentlich als bewältigt gedacht wurde und in unseren jetzigen aktuellen deutschen Familien dann doch wieder zu Hause ist. Da hat also die Jugendgruppe verschiedene Details vorgeführt, Episoden, wie sie heute stattfinden in den Familien. Ich kam also wie üblich zu spät oder fast zu spät in die Kirche und sehe Herrn Modrai. Wir kennen uns eigentlich schon über Jahrzehnte, kann man sagen. Herr Modrai war ja und ist ja Esperanto-Freund in Neubrandenburg, hat sich aber immer bescheiden im Hintergrund gehalten und hat in dieser Zeit eben ein Buch geschrieben. Und ich gehe an ihn vorbei, wir begrüßen uns kurz, ich gebe ihm meine Visitenkarte und sage, wir müssen unbedingt uns nochmal unterhalten. Und in diesen wenigen Sekunden sagt er, ich habe ein Buch geschrieben und in diesem Buch kommt auch Esperanto vor. Und da habe ich natürlich glühende Augen bekommen und gesagt, dann haben wir erst recht einen Grund, uns zu verständigen miteinander und über dieses Buch mal zu sprechen. Und jetzt ist Herr Robert Modrai da und wir freuen uns und begrüßen ihn ganz herzlich hier in unserer Runde. Und er wird dann für die Hörer in Neubrandenburg und Umgebung, wie wir das sagen, dann, sage ich mal, Rechenschaft geben über sein Buch. Wir werden das Buch durchgehen und wir werden uns besonders aufhalten an den Teilen, über die er dann in Esperanto oder über Esperanto geschrieben hat. Ja, Herr Modrai, sagen Sie doch mal, wo kommen Sie her? Wo stammen Sie her? Denn das Buch beschäftigt sich ja mit der Vergangenheit und der Titel dieses Buches deutet ja etwas an, was mit unserer schlimmsten Vergangenheit, das deutsche Volk hinter sich hat, zu tun hat, weil sie den Wind säten. Und dann noch als Untertitel dieses Titels, ein deutscher Junge in der Nazi-Zeit. Und ich würde gerne den Hörern mal erklären, wie sie auf diesen Titel und wie sie auf die Idee kamen, ein Buch, und das ist ja schon ein bisschen her, der Zweite Weltkrieg ist schon ein paar Jahre zurück, wie sie die Idee verarbeitet haben, das jetzt niederzulegen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte mich erst mal kurz vorstellen. Ich wohne seit 1972 in Neubrandenburg, bin Diplomlandwirt und war am Pflanzenschutzamt Neubrandenburg in Broder Seestraße tätig. Aufgewachsen bin ich in Nordblümen. Und weshalb ich auf dieses Thema kam, ist Folgendes. Ich war 15 Jahre alt und wurde damals eingezogen. Kurz vor Kriegsende sollte ich an die Front. Ich wollte nicht und wurde deshalb mit Erschießen befolgt. Und dieses Erlebnis hat mich veranlasst, über diese Zeit nachzudenken. Ich habe mich also damit beschäftigt und habe dann letztendlich auch darüber ein Buch geschrieben. Denn diese Nazi-Ideologie, die ist ja nicht weg, die existiert ja heute noch. In vielen Köpfen der Menschen, und sie marschieren ja auch oft durch unsere Straßen. Wie gesagt, aufgewachsen bin ich in Nordböhmen. Dort waren neben vielen Deutschen auch viele Tschechen. Im Sommer kamen auch viele Slowaken als Saisonarbeiter. Während des Krieges kamen dann polnische und danach französische Kriegsgefangene, später polnische und vor allen Dingen Zwangsarbeiter aus der damaligen Sowjetunion und vereinzelt auch aus anderen Ländern. Und die sprachen natürlich alle verschiedene Sprachen und die meisten konnten natürlich kein Wort Deutsch. Und so war es nicht möglich, sich mit denen zu unterhalten. Als Kind war man neugierig, kam sozusagen die weite Welt ins Dorf, aber man konnte nicht mit denen sprechen. Es war zwar auch nicht erwünscht, zum Beispiel war verboten, aber kam natürlich auch der Gedanke auf Esperanto, wäre das nicht möglich.
Ja, dafür kommen wir dazu noch. Ich wollte noch ein bisschen mal ausholen, denn wir haben ja sehr viele junge Hörer und man muss dazu sagen, Sie sagten Nordböhmen, das ist also das Sudetenland. Es gehörte ja bis 1918 zu Österreich. Dann kam das Ende des Ersten Weltkrieges und die Tschechen und Slowaken bildeten einen eigenen Staat, die Tschechoslowakei. Aber die alteingesessenen Völkerschaften, die dort in den Ländern der Tschechen und Slowaken gelebt haben, das waren ja Deutsche, das waren Ukrainer, das waren Ungarn, blieben ja zunächst in ihren altangestammten Wohngebieten wohnen. Die Deutschen, die ja nun das größte Volk in Europa sind, waren in bestimmten Gebieten der heutigen Tschechoslowakei zu Hause, also am Rand herum, können wir da nochmal ein bisschen sagen, das waren ja ganz relativ starke Gebiete, aber es gab ja auch deutsche Menschen, die in allen Städten der Tschechoslowakei waren. So, und in dieser Situation nach dem Ersten Weltkrieg gab es also eine Re-Tschechisierung, die war also eine große Begeisterung des tschechischen, wir bleiben jetzt mal bei den Tschechen, des tschechischen Volkes. Und dann kam dieses dumme Jahr 38, oder sagen wir mal, begann ja eigentlich 33, aber 38 betraf das dann das sogenannte Sudetenland. Und da gab es die Münchner Verträge, die abgeschlossen wurden mit den damaligen, würden wir heute sagen, Westmächten, einschließlich Italien, Frankreich, England und Deutschland. Und da hat man eben beschlossen, wollen wir nicht zu tief gehen, aber man hat dann eben beschlossen, dass dieses Sudetenland dem Deutschen Reich angegliedert wird. Und an dieser Stelle setzen sie mit ihrem Roman ein, wo eben, bevor das Sudetenland wieder an das Deutsche Reich zugeschlagen wurde, gab es also stille Recherchen, zum Beispiel die Briten kamen und haben in ihrem Dorf, wo sie zu Hause waren, auch bei ihren Eltern, dann ermittelt, sicherlich nicht nur in ihrer Familie, sondern überhaupt, und haben gesagt, na, was wollt ihr Deutschen, geht ja jetzt um die Deutschen, wie wollt ihr euch, wollt ihr zu den Deutschen, wollt ihr bei den Tschechen bleiben, und wenn bei den Tschechen, wie soll das aussehen? Und welchen Vorschlag hatte zum Beispiel ihr Vater gemacht, diesem englischen Lord, ja, der dann da kam, heimlich?
Tschechoslowakei war leider keine Demokratie nach Schweizer Vorbild, in dem alle Völker gleichberechtigt waren. Das war nicht der Fall. Den Nationalismus der Tschechen und dann der Deutschen habe ich damals als Kind schon kennengelernt. Die Tschechen haben eine Tschechisierungspolitik betrieben. Sie haben damals gleich zu Beginn der Tschechoslowakei eine Wohnreform durchgeführt und der Zweck dieser Wohnreform war, tschechische Bauern anzusiedeln in deutschen Gebieten. Es wurden zum Beispiel in einem kleinen Dorf, wo nie eine Schule war, wurde eine tschechische Schule gebaut und auch ein tschechischer Kindergarten war da. Und im Nachbardorf, im Zentraldorf, wurde eine tschechische moderne Schule gebaut mit Turnsaal, mit Sportplatz für die verhältnismäßig wenigen tschechischen Kinder. Und die vielen deutschen Kinder mussten natürlich sehr beengt in ihre alte Schule gehen, ohne Sportplatz und ohne Turnhalle. Man wollte wahrscheinlich mit Hilfe der Sprache, also die Deutschen sollten ihre Kinder in die tschechische Schule schicken, war beabsichtigt. Mit Hilfe ihrer tschechischen Sprache wollte man das Gebiet, das meist Industriegebiet war, sehr wichtig war für das Land, eben für sich behalten. Und dieser Nationalismus war aber ziemlich moderat. Also die Deutschen wurden ja nicht direkt unterdrückt, sie waren noch nicht gleichberechtigt. 1938 kam dann Anschluss nach Deutschland und der deutsche Nationalismus war natürlich äußerst brutal. Die tschechischen Schulen und Einrichtungen wurden sofort geschlossen und die tschechischen Bauern, die da fast 40 Jahre da gelebt haben, wurden enteignet und ausgewiesen.
Ja, ich wollte aber nochmal, was der Vati, ihr eigener so, Vater, das war eine interessante Version, an die ich noch nie, habe ich noch nie gelesen darüber. Und zwar hat er mit dem Grafen ja, mit diesem Lord aus England, ja gesprochen und dann hat er eigentlich gar nicht gewollt, dass das an Deutschland angegliedert wird, sondern sie wollten tschechische Staatsbürger, aber Deutscher, ein deutsches Volk sein. Und hat eben vorgeschlagen, so nach Schweizer Vorbild. Sie haben die Schweiz genannt.
Ja, das ist, dieses Gebiet hat ja jahrhundertelang zu Österreich-Ungarn gehört. Und da meinte zum Beispiel mein Vater, warum sollen wir nicht im Land bleiben? Letztendlich ist es ja egal, wo man hingehört.
Ganz genau. Na, er hatte vorgeschlagen, dass man die Tschechoslowakei in Kantone einteilt. Dass es eben einen deutschen Kanton, einen ungarischen und so weiter, dass also dieser Staat erhalten bleibt, aber die Völkerschaften, die es da gibt, eben eine eigene Verwaltung bekommen.
Ja,
so habe ich das verstanden.
Sollte ein Selbstbestimmungsrecht aller Völker sein. Es gab ja neben den vielen Deutschen auch viele Ungarn und auch noch einige andere.
Andere Völker, ja, natürlich.
Also,
auch Ukrainer in der Ostslowakei.
Auch ja. Eine völlige Gleichberechtigung.
Mhm.
Dann wären wahrscheinlich alle zufrieden.
Das wäre wahrscheinlich eine sehr günstige Lösung gewesen. Und wir kommen dann nochmal auf die deutsche Art. Aber der Rivi sagt, dass es Musik geben soll.
Jetzt machen wir mal eine musikalische Pause. Und zwar mit dem Titel, ja, was ist hier der Titel, was die Band? Esperanto Bandonio.
Liebe Hörer und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle unter Esperanto des Esperanto-Vereins Neubrandenburg. Wir sind heute im Studio zu dritt plus einen ganz lieben Gast, Herrn Robert Modrej. Er hat ein Buch geschrieben, über dieses sprechen wir. Es geht um seine Erlebnisse als Jugendlicher, als Kind fast im Sudetenland, wie er die Nazi-Zeit erlebt hat. Er hat nur dieses Thema gewählt von 38 bis 45. Wir sind jetzt dabei, dass nach den Münchner Verträgen Deutschland dieses Sudetenland bekam, zugesprochen bekam. Dafür wurde den Italienern Südtirol zugesprochen. Und die Südtiroler sollten nun auch noch in der Tschechoslowakei angesiedelt werden, soweit ich weiß. So, wir sind jetzt aber in einem Dorf im Sudetenland. Wissen Sie noch, wie das Dorf hieß? Hieß das Wellnitz oder Breseritz?
Naja, ich bin in Bresen geboren. Ich habe das im Buch als Breseritz.
Ach so, das sind jetzt ausgedachte Ortschaften. Naja, dann ist gut. Breseritz. Na jedenfalls, schreiben Sie dann, wie es losging. Wir wollen ja nicht entschuldigen oder irgendwie das anders hinbiegen, wie die Geschichte gelaufen ist. Man muss aber sowohl die Sudetendeutschen als auch die Deutschen, die im sogenannten Reich gewesen sind, insofern verstehen, dass so ein Phänomen wie der Faschismus ja vorher noch nicht da gewesen ist. Der Deutsche und jedes andere Volk der Welt ist gewohnt, dass es seiner Obrigkeit gehorcht, dass die Obrigkeit was zu sagen hat und dass man, damals gab es noch nicht so diese Kommunikationsmöglichkeiten wie heute, sondern die Deutschen haben natürlich, das Deutsche Reich hat natürlich auch gearbeitet im Sudetenland, hat Organisationen gegründet, kam an und hat erzählt, wie gut es im Reich ist und wir bringen euch Arbeit und wir bringen euch Wohlstand, eine tolle Sache. Es gab Arbeitslosigkeit auch im Sudetenland und da sind die Deutschen, weil sie Deutsche sind und sich als Deutsche fühlten, natürlich eingegangen oder viele dieser Menschen auf das Anliegen der Nazis, wie wir heute sagen. Aber damals war das der deutsche Staat, muss man dazu sagen. So einfach ist das, glaube ich, nicht gewesen, dieses Schwarz-Weiß sofort zu sortieren. Wie auch immer dem sei, Anfang Oktober kommen deutsche Truppen in ihr Dorf. Nicht gleich, das dauerte wohl eine Woche, ehe sie nun da wirklich angekommen sind. Und wie wurden die nun von ihnen aufgenommen? Denn eigenartigerweise ist ja die Armee gekommen. Es kam also nicht, wie bei der Wiedervereinigung von Deutschland, hat ja die Armee überhaupt keine Rolle gespielt hier. Also wenn jemand vereinigt wird und freiwillig sich vereinigt, warum sind dann nun noch die Soldaten einmarschiert? Können Sie das noch sich besinnen?
Ja, warum die Soldaten einmarschiert sind, weiß ich natürlich nicht, aber die meisten Menschen waren begeistert und haben sich an die Straße gestellt und haben den, damals sagte man, Befreiern zugejubelt.
Ja.
So war das.
So war das. Naja, und das hatte ich ja versucht einzuführen. Sie schreiben, es gab Hakenkreuzfahne und Wimpel und Girlanden und eben auch eine breite Begeisterung. Problematisch sicherlich war es für die Menschen, die, wie soll ich das sagen, gemischt waren, wo ein Ehepartner Tscheche, ein anderer Deutscher war oder Slowake war. Die werden also mit gemischten Gefühlen das sich angeschaut haben. Aber, wie gesagt, der Grundtenor, die Mehrheit war eben Begeisterung, dass es nun besser wird. Die haben noch gar nicht, glaube ich, an die große Politik gedacht, sondern nein, es wird jetzt besser.
Es gab ja eine schlimme Arbeitslosigkeit, dort war auch viel Industrie in der Gegend und es gab ja damals kein Arbeitslosengeld. Es gab, wenn jemand arbeitslos war, wenn sie in der Gewerkschaft waren, gab es eine kleine Unterstützung und die eben nicht gewerkschaftlich organisiert waren, kam nichts. Es gab dann irgendwann vom Staat mal irgendwie eine Unterstützung, aber jedenfalls haben viele dann wirklich nicht das Geld gehabt, um sich Brot zu kaufen. Und die Leute waren natürlich empfänglich für die Nazi-Parolen, denn in Deutschland hieß es, gibt's Arbeit, haben alle Arbeit.
Ja. Aber man hat schnell die Maske fallen lassen und eines der Aktiven oder Aktivitäten, die die Deutschen im Sudetenland machte, war, dass sie alle Kommunisten, Sozialdemokraten, Gewerkschafter zumindest und Juden verfolgt haben, eingesperrt haben und die Juden waren ja, wie man oft dachte, waren ja nicht alle reich, aber eben es gab auch jüdische Menschen, die eben Geschäfte hatten, Fabriken hatten, Banken hatten, da wurde sofort enteignet und das war also schon ein Problem, dass sie damals, nicht als Jugendliche, aber dass die Deutschen, die eben das schon ein bisschen Lebenserfahrung hatten, dass sie gemerkt haben, na hier ist irgendwas ganz anderes am Werke. Ja, die Tschechen waren zwar auch nationalistisch, aber sie haben nicht diese Brutalität an den Tag gelegt, wie das die Deutschen nach der Angliederung des Sudetenlandes gemacht haben. Und das ist eben das Tragische, dass das gleich so gemacht wurde. Oder, nee, das Tragische nicht, denn die Nazis waren nun mal so, wie sie sind. Sie konnte man nicht ja kann man sagen.
War das alles gleich im ersten Jahr, 1938 alles?
Am 9. November 1938 war ja diese Judenpogrom.
Ja.
Da wurde in der nächsten Stadt der Synagoge, also sie sagten Judentempel damals, angesteckt. Und die jüdische kleine Siedlung, die daneben war, wurde wohl auch ziemlich geschädigt.
Ja. Mhm. Naja, und man hat dann eben die Deutschen, man hat ja sich absolut wirklich nur um die Deutschen gekümmert, hat man gleich gesagt, wir machen einen deutschen Sozialismus, so schreiben sie das, und das kennen wir ja auch aus dem sogenannten Reich, und es wird für alle Arbeit geben, wir sind eine Volksgemeinschaft, niemand wird alleine gelassen, es wird an die Erholung gedacht, in Klammern Kraft durch Freude, aber wir wollen uns nur mit Deutschen beschäftigen, denn wir haben nichts zu sagen, die Nazis, also die Deutschen, wir wollen nichts mit den Juden am Hut haben, aber auch keine Ausländer. Denn unsere Volksgemeinschaft duldet nicht, dass unter uns auch noch Tschechen und andere Völkerschaften und Juden leben. Auf keinen Fall. Deutschland den Deutschen, sage ich mal, so steht das. Und die Juden und Ausländer müssen raus. Wobei natürlich das absurd war, denn die Tschechen waren nur auf keinen Fall Ausländer. Und auch nicht die Juden, die seit 2000 Jahren in Deutschland leben. Naja, das war also die Ideologie, die sofort auch in ihr Dorf einschlug. Ich komme darauf so zu sprechen, weil man immer sagt, mich interessiert die Politik nicht, ich will damit nichts zu tun haben. Und das ist ein ganz großer Irrtum, dass man denkt, dass der kleine Mann auf der Straße, und das meine ich auch heute, und das meine ich auch aus der Zeit unserer Vorfahren oder ihrer Jugend, Herr Mordrei, dass man sich nicht, auch nicht als kleiner Mann, der großen Politik entziehen kann. Und dass man immer wieder gefordert ist, und immer wieder in die Pflicht genommen wird, durch Gesetze und so weiter, diesen Dingen Folge zu leisten. Was soll man denn so machen als armes Menschlein, wenn so etwas über mich kommt?
Gut, ja, da fällt mir natürlich die Frage ein, inwieweit oder wann hat es denn begonnen, oder gab es auch Maßnahmen gegen die Tschechen, oder sind sie einfach nur nicht so bevorteilt worden, einfach nicht beachtet, oder was hat man da was gemacht als Deutsche, die dann kamen?
Naja, wie gesagt, die tschechischen Schulen wurden geschlossen, die tschechischen Einrichtungen ebenfalls, und da waren ja auch viele bei der Post und bei der Bahn, also staatlich Angestellte, wenn sie Tschechen waren, mussten sie auch wieder gehen.
Die mussten
da ja, die wurden ja vorher erstmal dahin geschafft, um in der Tschechisierung. Ne?
Ja.
Und der tschechische Gutsbesitzer musste als erster natürlich gehen, und die tschechischen Bauern auch, nicht sofort, aber auch bald dann.
Ja.
Obwohl sie fast 40 Jahre dort gelebt haben.
Ja. Und ja, es ist wieder Zeit.
Dankeschön.
Bitte. Es ist wieder Zeit, die Regie sagt Musik.
Ja, jetzt kommt Musik. Marsilia Sound System singt jetzt Suno Brilo. Das passt zum heutigen Wetter.
Thank you.
Liebe Hörer und Hörer, ist die Esperanto-Welle Ondo Esperanto. Wir sind schon mittenmank in einem Roman, eine Art Autobiografie von Herrn Mordrei, der unser Gast ist heute und der uns Rede und Antwort steht über seinen Roman. Und wir haben gerade gemerkt, wir müssen uns regelrecht beeilen, weil er so viele interessante Details aufgeschrieben hat, über die das zu reden notwendig ist. Jedenfalls beschreibt er seine Erlebnisse als Jugendlicher zur Nazi-Zeit, als das Sudetenland deutsch wurde. Ja, und dann gab es also die Deutschen und die kamen und alles wurde anders, wie es vorher war. Und ein bisschen hat sie auch das begeistert, die Jugend, dass man dort organisiert war und die Deutschen und die Fahnen und die Musik, das war ganz toll. Und irgendwann wurden sie sogar eingeteilt und wurden Kassierer für das Jungvolk. Aber da hatten sie schon so ihre Probleme, denn eines wollten sie nicht und hat ihnen absolut keinen Spaß gemacht, diese preußische Disziplin, das Marschieren und so weiter, da hatten sie doch so ihre Probleme. Waren sie denn nur begeistert, Kassierer zu sein im Jungvolk?
Also anfangs war ich natürlich auch begeistert, wie fast alle Deutschen. Das war ja was Neues, neue Zeit, klar, man muss ja wissen, was da los ist. Nun sollten die deutschen Jungen ja zu Kämpfern erzogen werden. Sie sollten ja die angeblich früheren deutschen Ostgebiete erobern und auch nach dem Sieg dann beherrschen. Und zum Kämpfen gehört natürlich, dass man in Spielen sozusagen kämpfen lernt, dass man Geländespiele macht, wo es auch ziemlich rabiat zugeht. Und nun hat man es nicht so dazu gesagt. Ich bin kein Kämpfertyp. Also, das hat mir nicht so recht gefallen. Aber man hat natürlich vieles mitgemacht. Und auf eine Sache wollte ich noch zurückkommen, die ich zwar nicht gemacht habe, aber die davor gekommen ist. Da waren ja Kriegsgefangene im Lager. Und die wurden manchmal beschimpft. Das waren ja die Feinde. Und da beschrieb ich im Buch, wie ein Junge dann einen Stein genommen hat und den Stein auf so einen Gefangenen geworfen hat, der dann auch eine Schramme am Kopf bekommen hat.
Ja.
Das war natürlich dann auch Anlass, dass ich dann nicht direkt beschimpft wurde, also von der Schule nicht und von der Hitlerjugend auch nicht, aber die Angehörigen und die älteren Menschen, die meinen natürlich, das geht nicht, das kann man nicht machen. Das sind ja, die Menschen, die Jungs werden ja zu Verbrechern erzogen.
Ja, das gab also noch Vernunft, die eingepflanzt war in den Menschen und das war also eine Episode, ich habe hier eine andere mir angeschaut. Dieser Franz, so nennt sich der Junge, über den wir hier heute reden, er kommt von der Schule zurück und die Mutti sagt, Onkel Richard hat einen Polen bekommen. Weil inzwischen war ja auch Krieg gegen Polen. Polen wurde innerhalb von 5-6 Wochen ja besiegt. Man sagt inzwischen Polen und Deutschland, dieser Krieg war der erste und der zweite Weltkrieg, haben sich dann nochmal getroffen. Und weil die Polen ja nicht so modern ausgerüstet waren. Na, jedenfalls gab es polnische Kriegsgefangene. Und Sie schreiben hier in diesem Buch, ja, der Franz wird nochmal hingehen, um den Polen zu besichtigen. Wie ein Weltwunder, wie wird wohl ein Pole aussehen? Und ich bitte jetzt, das genau zuzuhören, was ich zitiere hier aus dem Buch. Dann die Polen seien wild aussehende, primitive, brutale, faule und dreckige Untermenschen. Hier hat man also schon suggeriert, von ganz großer Stelle aus, dass nicht nur die Polen, sondern alle, wie sie nannten sie, die osteuropäischen Völker, seien alle gleich. Sie sind also Untermenschen, sie sind dazu geboren, wenn sie überhaupt noch leben, uns als Deutschen zu dienen. Und so einen Untermenschen, in Anführungsstriche, wollen sie nur also besichtigen. Und man schrieb sogar, die Polen seien so dumm, dass sie mit Säbeln auf deutsche Panzer losgegangen sind. Und das kann ja wohl nicht sein. Und nun sind sie hingegangen und haben sich das angeguckt. Und was haben sie davor gefunden, um den Polen zu besichtigen?
Ja, einen ganz normalen Menschen.
Ja, natürlich. Er war ein ganz normaler Mensch, er sah aus wie du und ich.
Ja,
wir kommen ja nochmal auf die Rassengesetze zu sprechen, die haben sie sehr amüsant dort dargestellt. Und es gab dann einen Dialog, sie sagten, es war eigentlich verboten, menschliche Beziehungen mit den Ostarbeitern zu haben. Die wurden ja auch gekennzeichnet, man durfte mit ihnen nicht persönlich umgehen, nur Befehle erteilen. Und der Franz, dieser junge Mann, der junge Jugendliche, stand also da, vor ihm steht kein Untermensch, sondern ein Mensch wie jeder andere, der sogar genauso aussieht wie die sogenannten Deutschen, wie die deutsche Rasse.
Kann ich mal kurz noch dazu einwerfen? Ich habe als Kind in unserem Dorf mal sowas erlebt. Da kamen zwei Frauen zum Einkaufen und sie hatten kurzgeschorene Haare. Und da habe ich meine Mutter gefragt, was ist denn, sind denn das für Frauen? Ich kannte ja nicht alle Leute im Dorf. Da sagte sie, ja, das ist die, weiß ich was, Frau Matzen und Frau sowieso, die haben sich in einen Franzosen verliebt und sie mussten deshalb ein Jahr lang ins Zuchthaus. Das ist so eine Idee, nicht wie damals, das, oder noch ein Gedanke, wie ich das mal als Kind erlebt habe, was sowas passierte, wenn man sich in einen Kriegsgefangenen verliebte.
Ja.
Die haben dann mit Kopf geschwommen wieder aus dem Zuchthaus nach einem Jahr.
Und sie wurden sehr schlimm diskriminiert, wie im Mittelalter. Eben. Und zwar deswegen, weil das ja Rassenschande war, nach den Gesetzen des Deutschen Reiches von Hermann Göring. Und wir haben ja vor kurzem, voriges Jahr, so einen Fall gehabt. Da haben also wurde an unseren Esperanto-Verein die Bitte gestellt, es gab einen Slowenen, der hier im Bereich Neubrandenburg als Kriegsgefangener tätig war, hat sich in ein deutsches Mädchen verliebt. Sie haben ein Kind gezeugt und geboren beide. Und ob wir nicht helfen können, dieses Kind ausfindig zu machen. Die haben auch in dieser Gefahr sich befunden. Und wir als kleiner Esperanto-Verein haben nach über 60 Jahren das nochmal aufgerollt und die Menschen zusammengeführt. So, wir kommen wieder zurück auf den Roman von Herrn Modrej. Und wir sind jetzt also mitten schon im Zweiten Weltkrieg. Und jetzt merkt man auch, es gab ja das sogenannte Protektorat, das war der Rumpf. Das Rumpfland der Tschechoslowakei, und das wurde dann auch noch von den Deutschen besetzt. Die Tschechen wurden vertrieben aus ihren Umgebenden, also aus den deutschen Dörfern, sie schreiben ja von ihrem Dorf, und da gibt es sehr tragische Situationen. Und nun kommen wir wieder zu dieser Schuldfrage. Die Tschechen wurden ja nach dem Ersten Weltkrieg dort angesiedelt in die deutschen Dörfer hinein, und nach 20 oder 40 Jahren wurden sie wieder vertrieben regelrecht. Und und nun was nun? Ein Bauer möchte natürlich Land haben. Ihr Vater war Bauer, sie waren eine bäuerliche Familie. Und nun macht ihr Vater sich schuldig. Was ist da passiert?
Ja, ein Bauer braucht immer Land. Das war damals schon, heute auch schon.
Ja.
Das muss ja davon leben. Und damals hieß es, also das Land der tschechischen Bauern bekommt eine Treuhandgesellschaft, das nannte die Sächsische Siedlungsgesellschaft, und wird später an verdienstvolle Volksgenossen verteilt. Aber wenn jetzt schon jemand Ansprüche stellt, dann kann er die auch schon stellen. Und mein Vater hat dann auch ein bisschen Land haben wollen und hat es dann auch bekommen.
Ja, das gekauft. Das war ordnungsgemäß von der Treuhand gekauft. Ja. Und von seiner Seite her und vom Gesetz her hat er etwas ganz Normales gemacht. Ich will jetzt nicht schönreden, aber da gibt es Land zu kaufen. Ich denke immer an unsere Wende 1990. Und da kann ich das erwerben und kann es von dem Staat ich kann es von dem Staat kaufen, in dem Staat, in dem ich lebe. Das hat ihr Vati gemacht. Obwohl dazu kam, dass sie sich natürlich kannten, nicht? Die Familie, die deutsche Familie, ihre Eltern kannten sich mit den Tschechen, die dort weg mussten. Aber bevor wir nun rumhacken auf Ihren Vater, müssen wir wissen, er hat sich ganz korrekt verhalten, hat sich ganz offiziell an die damaligen Gesetze gehalten, hat von der Siedlungsgesellschaft das Land bekommen, er hat das bezahlt und Ihr Vater war auch gar nicht so begeistert, darüber viel zu reden. Nicht? Er wusste, dass das irgendwie komisch ist, aber das war nun mal so. Ich will es nur so sagen, wie schwierig es ist, dort Grenzen zu ziehen. Und nun kommen wir zu den Rassen. Plötzlich gibt es einen sogenannten Russen. Der Russe war nämlich gar kein Russe, sondern ein Ukrainer. Und das war der Einzige, der aussah wie ein Deutscher. Oder ich sage das vielleicht ein bisschen zu brutal, aber ich übertreibe mal, damit das ein bisschen abgekürzt ist. Sie kriegten ja nun in der Schule gelehrt, die Deutschen haben erstens blaue Augen, sind blond, sind schlank und so weiter. Und der Einzige, der so aussah, wie man sagte, dass so sollen die Deutschen aussehen, das war dieser Johann oder Hans oder Ivan, ein Ukrainer. Der war blond, der war schlank, der war klug und so weiter. Ja, der war der Einzige, nicht? Das hat ihn also als junger Mensch damals schon zu schaffen gemacht, wie das wohl sein kann, nicht? Dass nun in Anführungsstrichen die minderwertige Rasse eines slawischen Volkes, der ist der Einzige, der wirklich so aussieht.
Ja.
Ja, also ich rede zu viel. Sagen Sie ruhig.
Ja, wir lernten damals, die Deutschen stammen von den Germanen ab und gehören zur nordischen Rasse. Und die nordische Rasse ist eine Herrenrasse, eben dazu befugt, andere zu beherrschen. Und die slawischen Völker, besonders die Russen, gehören zur ostlichen Rasse. Und die ostliche Rasse ist eine minderwertige Rasse und braucht uns, weil wir sie beherrschen. Und dann hieß es ja eben die Germanen blond, blauäugig und so weiter. Und nun kam dieser Zwangsarbeiter, der war 16 Jahre alt und allein sein Erscheinen war schon so fast wie eine Sensation. Er sah aus wie ein German aus einem Bilderbuch, beinahe. Ne?
Ja.
Und was noch dazu kam, er konnte Deutsch. Er hat in der Schule Deutsch gelernt. Also das war damals unglaublich. Und da wusste man ja, man wusste ja bestimmt nicht alles, was gesagt wird und was in der Schule gelernt wird, aber hier hat man ja gemerkt, das kann ja wirklich nicht stimmen.
Ja. Man muss dazu sagen, er war kein Kriegsgefangener, sondern dieser Jan oder Ivan, der Ukrainer, war ja eigentlich auch ein Kind, etwa so in ihrem Alter, ein, zwei Jahre älter, und hatte sich, so wie er oder wie Sie das schreiben, freiwillig gemeldet zum Arbeitseinsatz in Deutschland. Da wurde ihm versprochen, da kriegst du gute Verpflegung, bist du gut untergebracht. Eigentlich vom Gefühl her war er kein Gefangener und kein Bösewicht und nix, sondern er war einfach bestenfalls Gastarbeiter, nicht? Der also sich gemeldet hatte, damit er untergebracht war. Naja, sie haben dann als Familie dort aber ihn sehr vernünftig behandelt. Ich habe bisher noch nichts über ihre Mutter gesagt. Ihre Mutter spielt von Anfang bis zum Ende des Romans eine ganz große Rolle, die offensichtlich sozusagen das vernünftige Gewissen, sage ich jetzt mal so gestellt, das vernünftige, kluge Gewissen, also eine lebenserfahrene Frau, die sicherlich nicht studiert hatte und so, sondern aber die eine ungeheure Lebenserfahrung hatte. Und diese Mutti hat auf alle einen großen Einfluss gehabt. Die hat sich mit dem Lord aus England unterhalten. Sie hat den Nazis die Wahrheit ins Gesicht gesagt. Sie hat auch auf sie als Kind, oder sie hatten ja auch ältere Brüder, gewirkt und so weiter. Da muss man also sagen, sie haben ihrer Mutter hier ein schönes Denkmal gesetzt in diesem Buch. Wir kommen vielleicht noch darauf. Die Regie erzählt was von Musik.
Ja, der Werner redet noch so lange und jetzt machen wir Musik. Und zwar von Martin den Titel Vivo Duras Setrimolas. Das Leben ist hart und du bist weiß.
Jamra, jana urbo, ribu cieyo, zeba zubo, logico za zona mono, palmo para, zeba bono.
di un tempo tu la hai vista in aspetto cura.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hier ist die Esperanto-Welle Ondo Esperanto. Wir machen eine Themensendung. Ein Esperanto-Freund aus Neubrandenburg hat einen autobiografischen Roman geschrieben. Er heißt Robert Modrej und wir sind mittendrin in diesem Roman. Es ist Krieg. Der Roman spielt im Sudetenland, in Nordböhmen. Und der Krieg hat also seinen Lauf genommen, das Sudetenland, und die dortigen Menschen sind voll integriert in die Nazi-Struktur, in den Krieg. Verwandte, also Brüder und Vater des Autoren des Buches, sind schon eingezogen. Und deswegen müssen diese Männer nach Möglichkeit ersetzt werden durch fremde Arbeiter, durch Polen in seinem Ort und einen Ukrainer in diesem Falle. Und es kommt jetzt auch ein Fremdarbeiter, ein junger Franzose. Er sprach gut Deutsch, schreibt Herr Modrej. Und sie begrüßen sich, ich heiße Gustav, wie heißt du? Franz nannte seinen Namen und woher kommst du? Ja, sagt der Franzose, ich komme aus Südfrankreich, meine Eltern wohnen in der Gegend von Bordeaux. Von Bordeaux, so. Ja, und Herr Modrej guckt natürlich sofort im Schulatlas nach, wo ist Bordeaux? Und findet Bordeaux nicht, das ist ganz amüsant, weil wir wieder zu einer aktuellen Sache kommen, weil natürlich das Französisch anders geschrieben wird, als es gesprochen wird, zum Ersten. Und heute machen wir das wieder umgekehrt. Heute wird alles Englisch gesprochen. Und da tun wir auch so, als möchte gern Amerikaner, dass wir möglichst alles nicht nur Englisch schreiben, sondern auch möglichst Englisch aussprechen. Und dieses Problem, Herr Modrej, hatten Sie schon in den Anfang der 40er Jahre in Ihrem kleinen Ort und haben Bordeaux nicht gefunden. Welchen Fehler haben Sie denn nun gemacht? Denn eigentlich haben Sie gar keinen Fehler gemacht, ne?
Naja, da weiß man ja nicht, wie es geschrieben wird.
Ja, wir haben das Natürlichste der Welt gemacht, aber darauf wollen wir jetzt gar nicht mehr hinaus. Sie haben sich mit dem Franzosen, auch mit dem Franzosen, sehr gut verstanden. Also die anderen Ausländer werden hier nicht weiter, im Moment können wir sie nicht weiter berühren. Aber der Franzose beginnt einen interessanten Dialog. Und das geht etwa so, er sagt, wir sind in Bordeaux, das ist eine Hafenstadt in Südwestfrankreich und Französisch ist sehr schwierig, aber es gibt eine Sprache, die gehört keinem Volk. Sie ist so logisch aufgebaut, dass es keine Irrtümer gibt, weder im Sprechen noch im Schreiben. Und in dieser Sprache, die heißt Esperanto, würde es so etwas nicht geben, dass man Bordeaux nicht findet. Weil im Esperanto muss man alles so schreiben, wie es gesprochen wird und umgekehrt. Und dieser junge Deutsche aus diesem Sudetenland, was ist denn das? Und Gustav erläutert nun diese Esperanto, eine Weltsprache, eigentlich nennen wir uns ja internationale Sprache. Und er sagt dann der Franzose, pass auf, du bist ein Deutscher, der Ivan ist ein Russe, ich bin ein Franzose, außerdem gibt es hier noch Tschechen, Polen, Slowaken, und ein Tatar, sagte Ivan, da gibt's auch noch, ein Krim-Tatar. Das sind also schon 7 verschiedene Sprachen in unserem kleinen Dorf. Und wenn alle neben ihrer, und das ist ganz wichtig, wenn alle neben ihrer Muttersprache Esperanto gelernt hätten, könnten sie sich gut und gleichberechtigt miteinander unterhalten. Das wäre doch eine feine Sache. Du könntest hinkommen, wo du willst, in der Welt, wenn es also Frieden wäre, und überall wäre eine gute Verständigung möglich. So argumentiert also dieser Gustav. Und das könnte er nicht besser machen, damals nicht, in den 40er Jahren, Anfang der 40er, nicht besser wie heute, Anfang des dritten Jahrtausends. Also er hat alles an diesen wenigen Worten, und Sie haben es ja wiedergegeben, hineingelegt, was die Philosophie des Esperanto ist. Und jetzt waren Sie ja nun ganz und gar begeistert davon, von Anfang an, denn das war ja was Tolles, eine Sprache. Und nun ist es ja auch unser Thema hier als Esperanto-Verein Neubrandenburg. Und dann sagt er weiter, man würde sich überall wie zu Hause fühlen. Man würde sich überall wie zu Hause fühlen, weil ich ja eine Sprache habe. Und dabei kommt noch hinzu, dass Esperanto aufgrund seiner Struktur sehr leicht zu erlernen ist. Beispielsweise, es gibt keine Fälle wie im Deutschen. Die Deutschen haben 4 Fälle. Dann sagt Ivan, im Russischen gibt es sogar 6 Fälle. Oder im Ukrainischen. Und dann gibt es mit den Endungen. Und das kennen wir alle sehr gut. Und dadurch wird eine Nationalsprache immer recht schwierig, weil sie keine richtig durchgehenden Regeln hat. Im Esperanto gibt es nur 2 Fälle. Die Grammatik ist ohne Ausnahmen einfach und so weiter. Franz ist begeistert. Von der Esperanto-Sprache hatte er noch nie etwas gehört. So etwas zitiere ich aus dem Buch. Und das ist ja toll. Es ist das toll, dass Sie das in Ihrem Roman erwähnt haben, denn es gab ja nur andere weltbewegende Ereignisse. Aber dieses mit dem Esperanto hat Sie ja doch so damals bewegt und das bis heute, dass Sie das mit aufgenommen haben, diese Episode. Und wie sehen Sie das heute?
Das habe ich aus Sympathie für Esperanto geschrieben, hauptsächlich. Denn ich habe ja dann auch erwähnt, dass ich das in der Schule vorgebracht habe. Das hätte ich damals natürlich nie gewagt. Denn damals hieß es ja, am deutschen Wesen soll die Welt genesen.
Ja.
Und Esperanto war ja verboten, nicht nur, wenn es von einem Juden geschaffen wurde, sondern weil die Esperantisten ja für verschiedene Völkerverständigung sind. Und das war ja damals verboten, wenn in Kriegszeiten jemand von Frieden sprach, dann musste er damit rechnen, dass er wegen Wehrkraftversetzung ins KZ kam und statt Völkerverständigung predigten die natürlich ja Völkerhass.
Ja, Hass gegen alles andere.
Ja.
Ja, waren nur wenige Völker ausgenommen, außer die germanischen Völker. Und ja, jedenfalls haben sie in einer sehr präzisen Weise das wiedergegeben, was man ihnen sagte. Sie deuteten an, dass es dann Ärger gab in der Schule. Und da kommen wir wieder auf die Aktualität. Es wurde dann abgeschmettert, ich sage das mal kurz, von den Lehrern, das ist eine Judensprache, so wie sie sagen, das sollte die jüdische Weltsprache werden und damit wollen die Juden dann alle anderen Völker unterwerfen, was natürlich absurd ist. Die Juden waren damals, vielleicht waren es 10 Millionen Juden, die da weltweit existierten und die hätten niemals eine Welt unterwerfen können, aber das war den Nazis ja egal. Bekannterweise haben wir auch heute noch diese Tendenzen, dass man sagt, oder es gab eine Regierung, eine Nachbarregierung von Deutschland, hat Esperanto-Sendungen verboten in ihrem Land, weil es eine Judensprache ist. Im Jahre 2006 und 2007 ist das passiert. Und man hat gedacht, das gibt es nicht mehr, es gibt es aber doch. Es gibt also einen mehr oder weniger latenten, aggressiven Antisemitismus, der leider immer noch dahin existiert. Sie haben dann aber über Esperanto noch einige weitere Dinge gesprochen. Vielleicht machen wir noch mal eine zweite Sendung. Fakt jedenfalls ist, das hat sie damals bewegt. In dieser ganz hysterischen Zeit, dann man muss ja sagen, politisch hysterisch, Feindschaft gegen alle, Hass. Das Wort Hass wurde ja wirklich eingeprägt in ihre Schule. Wir gehen jetzt mal ein bisschen schneller dadurch. Ich habe sie, die nordische Rasse, die kam jetzt erst dran, aber sie ja. Und dann, wie die, interessant ist ja, wie die Lehrer sich auseinandersetzen mit dem Problem Esperanto, denn sie, also dieser deutsche Junge, der nur unschuldig den Lehrern sagt, das ist so eine tolle Sache mit dem Esperanto, wird dann also noch nicht gemaßregelt, aber doch recht zusammengestaucht. Und die Lehrer damals machten nichts weiter als Diffamierung. Es war einfach primitive Diffamierung des Esperanto, wie wir das eben leider bis zum heutigen Tage manchmal erleben. Aber wie alt sind wir denn?
Ja, 50. Eher
ja,
51.
Wir wollen, damit das Buch noch heute ein bisschen abgerundet ist. Vielleicht kommen wir nochmal darauf zurück. Und jetzt kommen wir, machen wir einen kleinen Zeitsprung. Dieser kleine deutsche Junge ist jetzt in einem Alter, ja eigentlich noch ein Kind, aber doch schon jugendlich. Und das letzte Aufgebot wird zusammengestellt. Und der Krieg kommt langsam zurück. Wenn wir uns so die Front vergegenwärtigen, wurde ja damals Ostpreußen abgeschnürt bis Richtung Danzig, dann war Ostpreußen eingekesselt, dann gab es einen Teil von Pommern und man hat dann von Osten aus Schlesien aufgerollt und nun kamen in ihr Dorf ja auch schon schlesische Flüchtlinge. Schlesien war ja relativ dicht, es war ja eine Nachbarregion, eine deutsche Nachbarregion und das hat ja ihnen dort zu denken gegeben. Es kamen Flugblätter. Wer hat die Flugblätter eigentlich abgeworfen? Waren das die Briten oder waren es die Russen?
Die Briten wohl, die Russen waren
es. Ja. Und da gab es also schon Ärger. Und nun soll dieser kleine Franz, so nennt sich der junge Deutsche, der soll den Krieg jetzt aufhalten. Und wie, was ist Ihnen da so alles noch passiert in den letzten Kriegstagen? Denn Sie haben etwas ganz Wichtiges zum Schluss gemacht. Sie haben das ja zu Beginn unseres Gesprächs schon erzählt.
Ja, wir wurden als zu Kriegsfreiwilligen ernannt, kann man so sagen. Und im April wurden wir dann eingezogen, also die meisten Jugendlichen des Jahrgangs 29 wurden damals noch eingezogen. Wir haben ins Erdichtungslager nach Harakow, ein Riesengebirge. Ja, und da wurden wir kurz ausgebildet. Und es war schon Mai, also kurz vor Kriegsende. Da hieß es noch, es müssen verschiedene an die Front. Wir wussten ja damals gar nicht, was los war. Also wir hatten kein Radio und auch keine Zeitungen. Wir wussten nicht, wie weit die Front ist und wir wussten so gut wie gar nichts. Wir wussten nur das, was uns die Ausbilder sagten. Und die sagten natürlich, der Endsieg ist bald nahe. Ne?
Ja, und die Wunderwaffen werden kommen.
Ja, die Wunderwaffen
werden
eingesetzt.
So, und nun hat man eben diese jungen Menschen infiltriert und versucht, doch sie aufzurütteln. Und da waren wohl auch einige richtige begeisterungsfähige Führer dabei, die meisten Jungs zumindest dann doch richtig in den Griff gekriegt haben, sagen wir mal so, lax. Aber die haben etwas ganz Schlaues gemacht. Ja, man muss dazu noch sagen, zur Differenzierung der Nazis. Es gab ja einen Nazi in ihrer Verwandtschaft oder Bekanntschaft, der war sowas wie Ostgruppenführer oder was. Aber ein Tscheche sagte, was, du bist mit dem verwandt, dann werde ich dich unterstützen und dir beistehen. Da war ein kräftiger Tscheche, ein Junge, so habe ich das verstanden, nicht? Und mal zur Differenzierung der Deutschen. Da gibt es also offiziell einen Nazi, einen Deutschen, und der war gar kein richtiger Nazi. Was hat denn der gemacht?
Ja, das war mein Vetter, der war schon älter. Der wollte natürlich Bauer werden, wollte Land haben. Und die Gelegenheit damals hat er genutzt und hat sich um so einen Hof beworben, den der Tscheche verlassen musste, bekam den auch. Und dann wurde er noch Ortsbauernführer, also praktisch Nazi. Und als Ortsbauernführer wurde er ja nicht eingezogen, da war er unabkömmlich. Ja, und da ging es ihm verhältnismäßig gut. Aber er erfuhr, in seiner Funktion erfuhr er natürlich auch, dass sein Nachbar, ein ehemaliger tschechischer Kommunist, abgeholt werden soll. Und da kamen dann wirklich Schwierigkeiten. Und hat es doch verstanden, ihn zu warnen, dass er verschwinden konnte, bevor er abgeholt wurde. Und das hat natürlich sonst niemand gewusst, nur der Sohn dieses Tschechen, das war der Josef, den ich da als Mitschüler genannt habe, und weil ich den nächsten Verwandten.
Ja.
So war das.
Also hat sich dieser sogenannte Nazi ja auch selbst in eine äußerste Gefahr begeben, denn da hätte man keinen Pardon gehabt, einen Ausländer und auch noch Kommunisten zu schützen. Das war also etwas ganz Schlimmes, aber das ist eine Bezeichnung. Man sollte also sehr differenziert Menschen beurteilen, die in einer bestimmten Zeit leben. Und nun müssen wir langsam zum Ende kommen, damit wir das Buch wenigstens bis zum Ende berührt haben. Der Krieg kam also immer dichter. Übrigens, Adolf Hitler war schon tot. 30. April war ja sein endliches Ende, zu spätes Ende. Und dann haben sie etwas gemacht, was sie auch in Lebensgefahr gebracht hat. Was haben Sie gemacht?
Ja, ich sollte an die Front, ich wollte nicht an die Front. Das war nämlich gar nicht so einfach in dieser Situation. So offen sich zu wehren, sich zu weigern, das ist gefährlich. Nun waren wir allerdings noch nicht vereidigt, aber das Vereidigen, das wäre ja auch bloß eine Formsache gewesen. Nun hatte ich natürlich einen guten Kumpel, der mir beistand. Wir hatten uns vorher schon unterhalten und der war auch nicht gerade begeistert. Und als dann der Ausbilder zu mir kam und dann sagte, ja, viel ist da ja noch nicht dran an dir, aber du bist groß genug, du bist bestimmt mit deinen Kameraden zusammen an die Front. Da hatte ich natürlich große Schwierigkeiten und wollte ihn erstmal davon überzeugen, dass ich noch nicht gut genug ausgebildet bin und dass ich noch gar nicht richtig deshalb an die Front gehen kann. Aber das wirkte nicht. Er musste wohl seine Leute zusammenbekommen und dann sagte er eben, befahl er mir, ich soll wegbrechen, soll zu den anderen gehen, die an die Front sollen. Und das alles hat natürlich mein Kumpel gehört. Der war ein bisschen kleiner, der war schon weg, der brauchte nicht an die Front. Der rief gleich laut, er will nicht. Ja, und da war natürlich dann der Teufel los. Er wurde natürlich beschimpft. Und der Ausbilder belehrte natürlich alle, Feigheit vor dem Feind wird mit dem Tode bestraft. Und an der Front oder in einer bestimmten Situation kann man dann sofort erschossen werden. Ja. Und in der Situation würde er es auch tun. Und so wurde ich dann natürlich mit bösen Worten und auch mit vorgehaltener Pistole dann weggeschickt.
Ja, und dann sind Sie mit Hilfe eines Tschechen, nicht? Sind Sie dann untergetaucht? Die letzten Wochen oder wie lange war das noch?
Das war kurz vor Kriegsende. Also ich würde mal sagen, das ist nur nicht genauso gewesen. Der Krieg war fast zu Ende.
Ach so, naja. Wir wollen jetzt die nicht vermischen miteinander.
Ja, ist,
ja. Jedenfalls dieser Junge, der dort sich geweigert hatte, er wäre fast Scharfschütze geworden, musste noch aufpassen, dass er nicht so gut ist. Na jedenfalls hat er selber Schluss gemacht mit dem Krieg, ist untergetaucht. Und mit Hilfe eines Tschechen dann verschwunden. Ja, wir dürfen die Wahrheit und also die Realität nicht mit dem Buch hier verwechseln.
Ja,
pardon.
Das ist die Gefahr.
Die Gefahr,
was wir machen. Ja, ja,
klar.
Und sind ja die Fragen, die dazu kommen, die gehen dann immer auf die Realitäten weg. Ich meine ja auch.
Ja. Schön. Wie weit sind wir jetzt?
Wir haben fast gestanden.
Borne. Wir bedanken uns bei Herrn Robert Modrei aus dem Sudetenland. Er wurde leider dann auch vertrieben in der späteren Zeit aus seiner Heimat. Das werden wir vielleicht dann mal in einem zweiten Gespräch ein bisschen tiefer noch berühren können, denn ich habe eine geheime Information. Die Frau hat gesagt, es gibt noch ein zweites Buch, aber das machen wir heute nicht. So, jetzt ist die Absage, ne?
Ja.
Wiederholung dieser Sendung am 18. Mai ab 17 Uhr und unsere nächste Esperanto-Welle ist dann für den 5. Juni ab 18 Uhr geplant. Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 14. Mai 2008 war Werner Levin.
En la mondo vedes nova sento, tra la mondo iras porta voco, per flugiloi de facila vento, nun de loco flugu gi al loco, de al glavo sangon su i fanta, gi la homan tiras familion.